Herzlich willkommen bei Barcode. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, aber vor allem über das, was nicht in der Zeitung steht. Unsere Gäste heute: Joe Konrad, Heiko Schrang und Traugott Ickerhoth. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ihr Lieben, ein Wasser habt ihr ja schon alle auf dem Tisch stehen. Kann ich denn euch sonst noch was anbieten?
Einen kleinen Kaffee, wenn du hast, Frank.
Einen kleinen Kaffee.
Hast du Ayahuasca-Saft?
Ayahuasca ist gerade aus.
Na, dann machen wir bitte auch einen Kaffee.
Einen Kaffee?
Rhabarbersaft habt ihr
schon gehört. Ah,
aber Malzbier vielleicht?
Bekommt ihr.
So, okay, also das haben wir schon mal geklärt.
Super. Wenn ich jetzt hier schon mal drei Leute habe, ihr seid ja alle drei auf YouTube auch präsent mit eigenen Kanälen. Wie informiert ihr euch denn? Also lest ihr sowas eigentlich noch, um, sage ich mal, eure Berichte dann daran aufzuhängen? Oder von dir weiß ich ja auch, dass du das ja eigentlich komplett boykottierst. Wie ist das bei euch als alternative Medienmacher?
Also bei uns ist es manchmal so, dass wir gerade noch mal gucken. Ab und zu ist es ja sehr auffällig, wenn Dinge doch gesagt werden im Mainstream oder wenn aufgezeigt wird, wie gelogen wird, wenn man vielleicht dann ein Bild, was irgendwie hergenommen wird als Beweis für irgendein Verbrechen von Putin oder so. Das war aber dann schon irgendwo im Irakkrieg oder so das Bild entstanden. Dann kann man sowas schon mal hernehmen. Also man kann eigentlich heute nur noch den Kopf schütteln. Und du hast ja jetzt hier gerade das Spieglein an der Wand. Brandherd Syrien, Putins Werk, Obamas Beitrag. Also da könnte ich schon wieder kotzen. Also Putin ist, glaube ich, an allem schuld. Ich glaube auch, dass der Kaffee kalt ist. Muss man bei Putin anrufen. Der ist auch immer an allem schuld, oder nicht? Und Syrien ist ja eigentlich, das muss man den Leuten eigentlich auch nochmal klar machen, was eigentlich Syrien... Krieg, worum es da geht. Ich weiß nicht, ihr kennt das von dem Daniele Ganser.
Oder von Jürgen Totenhöfer, was hat er auch rausgekriegt hat.
Ja, aber dass es da um Pipelines geht.
Genau.
Ne? Genau. Also
von Katar, das, ne? Die beginnen ja in Katar.
Genau.
Und gehen dann hoch.
Ja, es sollte entweder eben durch Saudi-Arabien und Syrien und Türkei eine Pipeline führen. Das hat Assad abgelehnt und er hat dann die Pipeline durch Iran und Irak. Und seitdem ist er eben der böse, böse Diktator.
Das war die Nabucco-Pipeline, die in der Planung war lange.
Ja.
So hieß die.
Ja, da, du kennst dich sogar noch besser. Er kennt noch den Namen hier. Das war doch eine Oper, ne? Nabucco.
Genau.
So, ich greife mal deinen Kaffee durch.
Dankeschön.
Aber ich meine, wenn man sowas liest, da waren ja schon mal irgendwie, es gab nicht mal einen Titel mit Putin auch.
Stoppt Putin.
Ja, jetzt. Genau.
Stoppt
genau.
Putin.
Ja, nach der MH17-Geschichte.
Wo man eigentlich sagt, können wir das. Aber cool, das müsste man den Leuten. Rechts und links um die Ohren hauen.
Aber die Geschichten sind eigentlich immer die gleiche, nur die Hülle ist eine andere. Es ist nur momentan so, habe ich so das Gefühl, dass immer mehr Menschen erwachen und können diese Verlogenheit nicht mehr ertragen. Also vor Jahren sah es noch etwas anders aus. Denk an die Zeit 96, hast du dein Buch geschrieben, Joe, glaube ich, ne?
Entwirrungen, ja.
Entwirrungen, da warst du einer der ersten, glaube ich, in Deutschland.
Ja, da gab es auch schon welche davor. Ja, aber
überleg mal, was seitdem passiert ist. Da genau. Gab es noch nicht nur Wieso TV. Unsere Kanäle nicht oder gab es euch schon 96?
Nee, 96 noch nicht.
Da. Aber dich gab es da schon.
Mich gab es da, okay. Selbstverständlich.
Warst du noch bei der ARD oder AOK oder was?
Nee, noch nicht. Da habe ich noch fleißig in der Schule Faxen gemacht.
Aber es geht ja immer, weil du sagst, die Pipeline, vielleicht könnt ihr euch noch dunkel dran erinnern, Afghanistan. Ist ja eine ähnliche Sache. Also offiziell 11. September, ne, war ja wieder aktuell ein Thema. Aber damals sah es ja wie folgt aus, dass gesagt worden ist ja im Mainstream, dass der böse Bin Laden zu seinem besten Busenfreund Mullah Omar geflüchtet ist nach Afghanistan und war der Grund, so wie im Kindergartenniveau, deswegen müssen wir dort einreiten,
ja.
Dass aber es dort auch schon um die Gaspipelines ging, Turkmenistan, Kasachstan und so weiter, wo ja schon vorher Verträge gemacht worden sind. Also es geht immer um Geld, ja. Pipelines, und es ist ja so, wie der Sandmann, sage ich immer in den Medien, die schmeißen dir immer Sand in den Augen und machst so. Und du lässt es gleich bleiben.
Ja, und eigentlich, als ich jung war, da hatte ich mal so eine Vorstellung von Aufdeckungsjournalisten. Weißt du, da gab es das mit der Washington Post, mit Nixon und so weiter, wo ich dachte, Watergate. Mensch, die beiden, Watergate, die beiden Reporter, das ist,
ja.
Die das wirklich so durchkämpfen. Ich bin da inzwischen sehr ernüchtert über die Journalisten, die wir heute haben, die hoch bezahlt werden oder hier in der Süddeutschen.
Ja gut, ob die jetzt so hoch bezahlt sind.
Die
letztlich diese Artikel zusammenkloppen, sind jetzt auch nicht die bestbezahltesten. Ich frage mich halt, ob die wissen wirklich, was die tun. Also ich, meiner Erfahrung nach, glauben die das. Also viele, die das machen, die glauben das, weil sie es aber nicht hinterfragen.
Ja. Das ist das Problem, dass man natürlich ein Weltbild haben kann, wo das alles in sich passt und hoffentlich weckt mich keiner auf, damit ich erkenne, was tatsächlich läuft. Aber ich glaube, wenn man da arbeitet, irgendwann muss man doch mal auch schon merken, dass da Unstimmigkeiten sind, oder nicht? Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man wirklich das so blauäugig heute noch machen kann. Wie gesagt, die Menschen wachen auf. Wir haben heute sehr viel mehr Zugang zu Wissen als vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren. Ich meine, früher die Weltkriege, da war es ja so, dass die jungen Menschen wirklich gesagt haben, ja, ich muss für mein Land kämpfen. Das ist meine Pflicht als Deutscher oder als Amerikaner oder als Engländer. Die haben alle mit Inbrunst der Überzeugung sind in den Krieg gezogen. Und heute... ja, fragen selbst die Amerikaner oder so, da gibt es schon viele, die sagen, ich bin eigentlich nicht zur Navy gegangen, um jetzt in Syrien mit der IS zusammen gegen Assad zu kämpfen. Also wir haben heute eigentlich eine Situation, wo wir vieles durchschauen können, auch wenn die Schlafschafe, sage ich mal, die meisten Menschen vielleicht jetzt nicht so scheinen, dass sie das durchschauen. Aber es reicht ja, wenn ein gewisser Prozentsatz der Menschen die Sachen heute hinterfragt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wenn heute irgendwo ein Terroranschlag ist, eine Stunde später kommen die ersten Videos, wo dann sagt, guck mal, der war da und dann war der da und da war die Überwachungskamera, das stimmt doch irgendwas nicht und so, ne? Wie in Nizza jetzt oder in München. Da gibt es so viele Unstimmigkeiten und das ist das Schöne, dass sofort Leute da sind und das hinterfragen. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass deren Zeit abgelaufen ist und die Auflagenzahlen, die gehen ja auch ziemlich runter. Ne?
Ja gut, was du jetzt beschrieben hast, ist ja sozusagen, dass der Zuschauer jetzt durch die Vernetzung, Handy, Smartphones, YouTube, ja sozusagen jetzt die Arbeit der Journalisten mit der Lupe betrachten kann. Ja? Das finde ich auch absolut super, dass das alles im Prinzip sofort hinterfragt wird. Aber es führt ja aber auch oft zu... Stilblüten, ja. Also im Netz wird ja dann gleich sozusagen alles behauptet, was dann unter der Lupe gefunden wird.
Um kurz auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, wenn ich kurz dazu was sagen darf. Klingt natürlich widersprüchlich, wenn wir sagen, wir als auch Macher in den alternativen Medien, wo kriegt ihr eure Informationen her? Ich habe aber irgendwann mal Tatsache die Entscheidung getroffen, dass Gedanken Materie erschaffen. Das heißt also, du denkst jetzt an eine Zitrone, dann teilweise messbar verändert sich ja auch der Säurebasishaushalt in deinem in deinem Speichel.
Jetzt mal nichts gesagt hier jetzt.
Genau, bestimmte Dinge. Das heißt also, ich konsumiere die wirklich nicht, aber zentriert. Das heißt, ich gucke alternative Medien mir an. Was macht man da? Jo, gucke ich regelmäßig rein bei deinen Sendungen. Bei euch auch. Bei den anderen ziehen mir die Dinge raus. Und auf dem Weg hierher, das ist so ein Klassiker, ist jetzt kein Witz, weil ich dieses Bild von Trump sehe. Ich habe einen Mentor, schon seit Jahren, den rufe ich an, wie vorhin im Auto, und sage mir, René, sag mir bitte, kein Witz, was gibt's gerade Neues? Sagt er mir vorhin im Auto. Wusste ich jetzt nicht. Donald Trump, gestern war irgendwie mit Hillary Clinton wieder irgendein große offizielle Kampf, wird wieder aufgebaut, die beiden Antagonisten. Dann soll man gesagt haben, dass er natürlich irgendein Videomitschnitt, hat er mir irgendwie erzählt, war da, dass er sexistische Ansagen gemacht hat, irgendwas möglich. Aber es ist Kindergarten, also bestimmte Dinge. Aber was ich heute erfahren habe, das fand ich total interessant, hat mir auch mein Bekannter am Telefon gesagt, mit der Göring Eckert haben wir vorhin drüber gesprochen von den Grünen. Das fand ich ja, war eine Knallermeldung. Die ehemalige pazifistische Partei, die ja nun mittlerweile alles schon über Bord geschmissen hat, stellt sich jetzt hin und sagt, wir müssen Sanktionen gegen Russland, wieder mal der böse Putin, gegen Russland durchziehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Grüne Partei ist dabei, weiter Öl ins Feuer zu gießen, ja, für einen Krieg, den eigentlich keiner haben will. Ja. Und das Kuriose ist jetzt, darüber hatten wir auch schon mal hier gesprochen, das wissen ja die allerwenigsten, wahrscheinlich, gut, eure Zuschauer ja, aber sonst die meisten nicht. Europa, also die Wirtschaft in Europa, ist ja der Leidtragende, speziell der Mittelstand auch in Deutschland, von diesen Sanktionen. Aber fast keiner weiß es, dass zwischen den USA und Russland die Wirtschaftsbeziehungen weiterlaufen. Ja, ja. Das heißt, Europa wird zerstört.
Die Sanktionen sind im Grunde gegen Deutschland.
So sieht es aus.
Primär, weil innerhalb Europa Deutschlands die größte Wirtschaftsleistung hat.
Genau.
Aber zu Syrien möchte ich noch was ergänzen. Gerne. Da kommen noch zwei Sachen dazu. Nämlich Assad konnte den Kredit vom IWF zurückzahlen und das mag der IWF überhaupt nicht gerne. Weil
man muss ja abhängig bleiben.
Wie Gaddafi damals,
ja, war das eigentlich. Genau, man muss abhängig bleiben, sieht der IWF. Ich habe mich gefragt, woher kriegt er sein Geld? Das ist ganz einfach. Er bietet Ländern Kredite an mit niedrigem Zinssatz und hofft insgeheim, dass die Herrscher dieses Geld nicht zurückzahlen können. Und wenn das dann der Fall ist, dann sagen sie auch, macht nichts, ihr habt ja einen größeren Kredit, etwas höherer Zinssatz, damit könnt ihr den ersten Kredit bedienen und dann gucken wir weiter. Und so geht das 3-4 Mal und wenn dann die dann am Schluss sagen, sie können nicht zahlen, dann kommt der springende Punkt. Der IWF sagt, wunderbar, macht immer noch nichts, ihr überschreibt euch uns eure Bodenschätze.
Ja.
So, und diese Bodenschätze, die werden versteigert beim European Roundtable, der sitzt in Brüssel. Da sind Vertreter der mächtigsten Konzerne und der, die ersteigern dann diese Schürfrechte. Und dadurch verdient der IWF wesentlich mehr Geld, als er den Drittweltländern oder diesen entsprechenden Ländern leiht. Das ist der eine Punkt. Und das hat man halt überhaupt nicht gerne gehabt im Fall Syrien. Mhm. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, den kann ich nicht richtig beweisen, aber ich denke, es muss so etwas wie einen Geheimvertrag geben zwischen Israel und der Türkei. Wir wissen, Erdogan will sein osmanisches Großreich wieder haben und beansprucht Nordsyrien. Und Israel, das wissen wir aus einer Rede von Rothschild von 1844, hat gesagt, die Hälfte von Syrien gehört auch noch zu Eres Israel. Mhm. Deswegen versucht man, dieses Land zu spalten und aufzuteilen, zu filetieren sozusagen.
Okay. Ja, und da, ich finde, das muss man sich mal klar machen, dass Syrien ja eigentlich ein Land war, was für arabische Verhältnisse sehr, sehr liberal war. Also ich sag mal, Homosexuelle hat man gesagt, ja, ist ja Privatsache. Ne? Und Assad war demokratisch gewählt, also es war jetzt kein Unrechtsstaat. Und auf einmal kämpfen Leute im Land gegen das eigene Land. Und werden unterstützt mit Waffen von außen und Geld von außen. Und die sind jetzt Flüchtlinge und kommen jetzt zu uns her. Aber die sind ja von ihrer Einstellung, sind sie ja islamistisch, also eine rückwärtsgewandte Islam, der jetzt viel strenger ist, der zum Beispiel Homosexuelle dann irgendwo vom Haus schmeißt oder Frauen auf der Straße köpft, wenn die irgendwie fremdgegangen sind.
Oder Auto fahren oder Jeans tragen.
So oder so, ja genau. Also das ist ja eine Kultur, die wir dann jetzt hier auch aufnehmen, ne? Weil wir sagen, das sind jetzt die Flüchtlinge, die im Grunde ihr eigenes Land bekämpfen.
Ne? Ist ja bewusst so gewollt. Letztendlich ist es ja so, wir machen, wenn wir es immer angucken, ist es ja bloß immer Augenwischerei. Also da wird eine Politik betrieben, auch durch die Medien, die arbeiten ja Hand in Hand. Ich fand übrigens toll, diesen Vergleich gerade von dir, Trollgo, mit dem ERT, wir sind ja die wenigsten, 83 gegründet, damals von den führenden europäischen Konzernen. Und ganz durch Zufall sitzen die auch alle in Brüssel, mal so am Rande. Ja, was in Brüssel abläuft, ich sage nur, Fall Dutroux lässt grüßen. Hm. Also die größten, wenn es mal so sanft, Kinder, Schänder, kommen.
Oh, die gibt es überall.
Die gibt es überall, aber gerade dort.
Ja. Konzentriert.
Sehr konzentriert in diesem Bereich. Ja. So. Aber natürlich, bei Syrien ist es ja so, es war ja damals schon unlogisch, warum eigentlich nicht die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien eigentlich ihre Glaubensbrüder aufnimmt.
Ja.
Moment mal, nebenan sind die, sind schwer reich, warum helfen die ihnen nicht? So, nein, es wurde ja bewusst so vollzogen. Und es gibt ja bestimmte andere, ich habe ein großes Herz schon immer für die Tibetaner gehabt, du kennst dich vielleicht auch aus, der Panchen Lama, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch lebt, der jüngste Gefangene aller Zeiten, den haben sie von den Chinesen, genau. Selbst der Karma-Pa, drittgrößter, muss man für die Zuschauer vielleicht mal kurz sagen, wenn man da mal was erwähnen darf. Deswegen tut mir das so leid, da ist ja so ein Volk, da ist der totale Genozid im Gange, die wird komplett ausgerottet. Eine Hochkultur, hochspirituelle Leute. Nicht umsonst hat der Dalai Lama ein großes Ansehen in der Welt. Da gibt es drei Würdenträger, der höchste, naja, gibt es die und die Aussagen.
Ja.
Dalai Lama, Panchen Lama, Karma-Pa, Fakt ist eins, auch wenige Leute wissen, zur Zeit des Dritten Reiches, weißt du ja selbst, dass die ja Verbündete sogar, war nicht umsonst, diese Swastika, überall sieht man ja diese Zeichen dort. Interessiert kein Mensch, da wird Atommüll abgelagert in der Bergregion, die Leute werden verstrahlt, Kinder werden rausgerissen aus den Familien, chinesische Kinder werden reingesteckt, da läuft wirklich ein Völkermord ab, auf schlimmste Art und Weise, interessiert keinen. Aber um Syrien müssen wir ja alle kämpfen, da kämpfen jetzt jeder, ich sag mal, alle gegen alle, jeder gegen jeden. Völlig unlogisch. Da wird gesagt, gegen den IS muss vorgegangen werden. Alle gehen irgendwie gegen IS vor. Aber irgendwie müssen wir ja auch gegen Assad vorgehen.
Ja.
Ja, das ist eine Farce, die dort abläuft. Es geht nur um diese Machtvorherrschaft und die neue Weltordnung, die weiter eingeleitet werden soll von den Struppenzieher. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich meine, es ist ja eh schon so. Du kommst überall irgendwo hin und hast überall McDonalds und die gleichen Geschäfte. Wenn du jetzt irgendwo in der Welt aus dem Flugzeug steigst, du hast immer die gleichen Marken, Starbucks und so weiter. Aber die Völker haben doch immer noch ihre Eigenheiten. Und es ist aber geplant, die zu zerstören. Und Thomas Barnett hat das ja ganz klar gesagt, dann gibt es den Routenplan und den...
Weil das Wort Flüchtling ist auch völlig deplatziert. Ja, okay. Nach dem Dublin-III-Abkommen verliert jeder Flüchtling, der das erst sichere Land verlässt und weiterreist, ähnlich wie es auch im Grundgesetz Artikel 16a steht, seinen Flüchtlingsstatus und wird zum Asylforderer. Sag nicht ich, sagen ja, ja. Die also ihre eigenen Gesetze Flüchtling. Und ja, das wurde ja. von Merkel ausgehebelt. Genau. Aber es geht eigentlich noch weiter zurück, wenn wir dann den Brief Albert Pike an Mazzini betrachten von 1871, also zur Zeit des deutsch-französischen
Kriegs. Jetzt muss man klären für die Zuschauer, wer ist denn jetzt Albert Pike? Ich weiß, das ist gerade Freimaurer, aber die Leute müssen
sagen. Ja, der war in Personalunion Pontiff, das heißt oberster Saturnist und gleichzeitig oberster Freimaurer. Mhm. Es gibt auch ein großes Denkmal von ihm in Chicago, also aus Bronze, ich glaube 7 oder 8 Meter hoch, also sehr bombastisch. Und Sie haben ja, oder Pike hat gesagt, 3 Weltkriege, das ist den meisten ja. mittlerweile bekannt. Und der dritte, da wird man versuchen, die Araber bzw. Moslems auf die Christen bzw. den Westen loszulassen. Ja. Und das ist eine lang geplante Agenda.
Verschwörungstheorie, würde der Mainstream gleich wieder sagen.
Naja, Verschwörungsanalyse, würde ich eher sagen. Ne? Weil dieser Brief gibt es ja wirklich, den haben sie nur aus dem britischen Museum aus der Vitrine rausgenommen und der liegt jetzt irgendwie versteckt. Aber es gibt Fotos und Berichte, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass diese Planung vorliegt.
Also was das Schöne dabei ist, oder was mich beruhigt, ist, dass natürlich diese 2 Weltkriege, dass der 3. Weltkrieg im Grunde bisher noch nicht läuft. Ich meine, die versuchen seit Jahren, den 3. Weltkrieg loszubrechen. Und ich weiß, wir haben vor Jahren schon darüber gesprochen, da werden im Persischen Golf die ganzen Kriegsschiffe der Amis zusammengezogen. Das ist ganz kurz vor dem 3. Weltkrieg. Und trotzdem hat sich das immer wieder irgendwie erledigt. Das ist auch ganz kurz davor. Und wie gesagt, alle sagen ganz, auch die Russen und die Amerikaner sagen ganz klar, wir werden den 3. Weltkrieg mit aller Härte führen und das wird der härteste Krieg aller Zeiten. Und das ist ja auch so geplant, der 3. Weltkrieg, schlimmer als alle Weltkriege zuvor, also noch viel zerstörender. Aber man kann natürlich sagen, wir haben seitdem sehr viele Kriege gehabt, aber den 3. Weltkrieg, meine Hoffnung ist, dass es eben heute nicht mehr so leicht ist, ja, nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Menschen haben einfach, glaube ich, nicht mehr so, die sind nicht mehr so leicht zu beeinflussen, wie das früher war, wo man im 1. oder 2. Weltkrieg gesagt hat, jeder junge Mann muss an die Front und für sein Vaterland, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ganz einfache Sache, da hat das kaum jemand hinterfragt. Ne? Aber heute wissen wir viel mehr über diese Hintergründe, auch klar, dank der Aufklärungsarbeit von vielen Leuten, die sich mit den geheimen Gesellschaften und den Logen befassen, dass das Pläne sind und warum müssen wir dafür sterben? Wollen wir das?
Es geht darum, die ganzen Kulturen auszuhebeln, weil wenn ich eine Menschenmasse habe, die keine Identität mehr spürt, dann ist sie viel einfacher unter die neue Weltordnung zu zwingen. Diese sogenannte Multikulti, was jetzt gemacht wird, ist, man versucht einen Einheitsbrei zu erzeugen. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von Multikulti. Ich will eine bunte Welt. Ich finde es schön. In Frankreich habe ich den Eiffelturm, auch von mir aus den Front, die Plateau de Fromage, den Varouche und so weiter. Und Afrika, ihre Palmen, ihre Bongos, ihre Kokosnüsse, das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Das ist denen ihre Kultur und ich fände es gut, dass die bewahrt wird. Und genauso möchte ich, dass unsere westliche Kultur, die der Dichter und Denker auch bewahrt wird. Ja. Nur mir kommt es so vor, dass Deutschland bzw. der großdeutsche Sprachraum seine spirituelle Aufgabe aus den Augen verloren hat. Und das, was wir wieder brauchen, das ist Charakterstärke und Solidarität. Ja. Zum Beispiel bei Charakterstärke meine ich, wir wissen zum Beispiel, GEZ, wir verweigern einfach alle. Was wollen die dann machen? Da ist innerhalb von Minuten ist da Ruhe.
Ich glaube, gerade den Deutschen hat man so ein bisschen den Schneid abgekauft mit dem ewigen Vorwurf der Schuld an 2 Weltkriegen. Das kann man ja alles auch anders sehen. Und ich will jetzt gar nicht da in Details gehen, aber ich denke, wir müssen das wirklich hinterfragen, dass man im Grunde uns dauernd vorhält, wir sind schuld und deswegen dürfen wir überhaupt nichts sagen und müssen alles so hinnehmen. Und das kann es ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir zugucken, wie unsere Frauen und Kinder vergewaltigt werden und sagen, ja, ich will aber kein fremdenfeindlich, kein Rassist sein, also sage ich jetzt nichts, also lasse ich das lieber geschehen. Es gab die Geschichte in Rotherham, das ist eine kleine Stadt in England, da sind über Jahre tausende kleine Mädchen vergewaltigt worden. Die Täter sind aus dem pakistanischen Raum und alle haben nichts gesagt, weil sie Angst davor hatten, dass sie dann als Rassisten dastehen, okay, weil das eben Ausländer sind. Ne? Und das kann es doch nicht sein, dass man, du hast eben gesagt, Zivilcourage, oder man hat uns den Schneid abgekauft und wir sagen dann lieber, okay, lassen wir alles mit uns machen, aber ich habe das Gefühl, langsam reicht es. Und klar, es ist nicht schön, dauernd als Nazi oder als sonst was beschimpft zu werden, aber vielleicht müssen wir damit leben, aber irgendwo ist auch eine Grenze, wo man sagt...
Es ist moralische Erpressung, ja, die noch nicht einmal eine Grundlage hat.
Ja. Tut mir leid, jetzt, ich sitze ja nicht umsonst bei euch gegenüber auf der Anklagebank. Ich sehe ein bisschen differenzierter. Letztendlich sollten wir uns die Frage stellen, unsere Zuschauer, was die dabei empfinden, was wir sagen. Und jedes Wort hat ein Energiefeld, wenn ich jetzt sage Liebe oder ich sage Hass, messbar. Und wir reden hier über den Dritten Weltkrieg, über irgendwelche schlimme Sachen. Und nicht falsch verstehen, aber auf einer energetischen Ebene ist es ähnlich, was die Medien machen. Ich hatte mit Namen, werde ich nicht sagen, einen ganz großen, ihr kennt ja alle, Macher in alternativen Medien, eine lange Diskussion darüber gehabt. Hat er zu mir gesagt, nein, wir sind der Antagonist, also wir sind die Guten in den Alternativmedien, die Bösen sind der Mainstream, weil wir decken alles auf. Da habe ich zu mir gesagt, okay, aber denk mal drüber nach, was unsere Zuschauer oder Leser empfinden. Angst kommt darüber auf, deswegen will ich es ergänzen gerne. Ich glaube, du sagtest irgendwie Mut oder sowas, wir brauchen. Ich glaube, was uns fehlt, ist Barmherzigkeit, ja, Mitgefühl und Nächstenliebe. Und nur alleine, ja, diese drei Wörter haben eine ganz andere Schwingung. Absolut. Und wenn wir endlich mal anfangen zu erkennen, also jeder lebt, ich akzeptiere eure Meinung, alle Meinungen, ist erstmal die Grundvoraussetzung, ob jetzt nun Flüchtling oder nicht Flüchtling, das so wie es ist, so ist es. Aber was ich gerne mache, wenn man sich unwohl fühlt, die Vogelperspektive einzunehmen und dann feststellt, dass die Erde nichts weiter ist als ein Staubkorn im Universum. Und wenn man sich überlegt, dass man selber so unwichtig ist im Ganzen, und wenn man dann anfängt, bei sich zu beginnen und sich zu überlegen, in meiner Familie bin ich mit meinem Nachbarn im Unrein, mit meiner Mutter, mit meiner Tante, Onkel, dass ich dort erstmal beginne. Altes chinesisches Sprichwort, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kennen würde, ist überall gekehrt. Ich gebe dir recht, dass es natürlich so ist, dass da diverse dunkle Mächte unterwegs sind, aber ich glaube, wenn du in der Dunkelheit eine Kerze anmachst, hast du schon eine Menge getan. Das ist so die Botschaft, die ich auch an meine Leser mal wieder weitergebe.
Das finde ich auch gut, dass du jetzt das Gespräch mal in eine andere Richtung bringst, weil diese Dinge, die sind, aber die machen vielen Leuten Sorgen, und auch wenn man jetzt sagt, man sollte nicht drüber reden, also ich glaube, wir müssen einige Dinge, müssen wir durchaus angucken. Also wir haben über Kindesmissbrauch gesprochen, und das geschieht eben, weil niemand hinguckt, weil das im Verborgenen geschieht, und es ist, glaube ich, wichtig, dass man das aufdeckt und dass Journalisten oder alternative Medien da wirklich auch das Licht, den Scheinwerfer reinrichten und sagen, guck mal, da in den dunklen Kellern, da geschehen Dinge, die sind so entsetzlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wenn wir nicht hingucken und sagen, ach, wir wollen nur Liebe und Licht, das ist die andere, die Gefahr, dass man sagt, ich will jetzt nur noch Liebe und Licht und guckt die Sachen nicht mehr an. Also die Dinge, die kommen jetzt ans Licht, müssen gesehen werden, so schrecklich sie sind. Und das, worüber wir geredet haben, das sind ja Pläne von Kräften, aber mein Glaube ist eben auch, dass viele Menschen, viel mehr Menschen in der Liebe sind, als dass sie jetzt den Dritten Weltkrieg wollen.
Sonst wäre er schon da. Hast du gut vor? Sonst wäre er schon da.
Sonst wäre er schon da. Er war schon lange geplant gewesen. Die Menschen wollen keinen Krieg, und sie, teilweise machen sie es natürlich noch mit, aber so ganz im ganz großen Stil wird das nicht mehr funktionieren. Und du hast vollkommen recht, dass wir uns bewusst machen, dass wir ja empathische Wesen sind. Wir haben Mitgefühl, und es gibt aber Wesen hier, die eben dieses Mitgefühl nicht haben und die eben auch über Leichen gehen und die solche Pläne machen und sagen, wir planen jetzt drei Weltkriege, da sterben Millionen Menschen, das berührt die nicht, weil die keine Empathie haben. Aber wir haben diese Empathie, und das ist unsere Qualität auch, und dass wir das uns immer wieder bewusst machen und dann vielleicht auch einfach sagen, wir machen das nicht mit. Und die Rolle der alternativen Medien ist eben da auch wenn du zu Recht sagst, das ist natürlich vieles auch natürlich nicht immer auch wahr, was jetzt aus der alternativen Szene kommt, das ist richtig. Man muss sich da manchmal dann auch das Richtige raussuchen. Aber eigentlich wäre es ja die Aufgabe der Massenmedien, jetzt auch die Kriegsgründe zu hinterfragen. Was läuft da in Syrien? Warum wird jetzt Putin so dargestellt? Was ist da tatsächlich? um den Krieg zu verhindern. Also die Massenmedien hätten die Möglichkeit, Kriege zu verhindern, indem sie die Wahrheit über die
Kriegspropaganda aufdecken. Aber über Frieden mehr reden, da gibt es schon höhere, ich falsch verstehen. Aber das ist das alte Ding mit der Antikriegsdemonstration oder die Demo für einen Frieden. Das sind zwei verschiedene Betrachtungsweisen und Energien. Wir konzentrieren uns immer wieder auf die anderen Kräfte, die wir eigentlich, sag mal, bekämpfen wollen und geben sofort energetisch den Leuten auch noch die Macht. Weil, nicht falsch verstehen, aber die ganze Rothschild-Geschichte, Rockefeller, wie sie heißen, das wissen die meisten Leute schon, also viele Leute schon seit Hunderten von Jahren. Und die machen immer weiter und immer weiter, weiter.
Habt ihr das vor Hunderten von Jahren schon so gut
gesehen? Einige weniger, einige weiter, sag ich jetzt mal. Ja. Gary Allen, die Insider und Des Griffin, der regiert die Welt, ist in 70 Jahren entstanden, die Bücher. Kannst du noch weiter zurückgehen? Aber ich glaube, muss jeder selber wissen, aber ich fühle mich unwohl damit, ganz ehrlich, immer über Krieg zu reden, weil im Endeffekt, mir wird ganz schlecht dabei. Ich habe auch einen Sohn, der ist 15 Jahre und der hat ein Smartphone. Ich habe kein Smartphone und ich gucke mir mal an, was die Jungs für Filme sich anguckt. Das ist mir ganz schlecht. Du siehst nur noch Maschinen, Roboter, grau, kalt. Das soll die Zukunft sein. Ja. Nichts mit Barmherzigkeit und Mitgefühl. Da wollen sie die Leute hinschieben. Ja. Und deswegen ist doch aber wichtig, dass, wenn ich es nicht möchte, dann denke ich in eine andere Richtung und versuche andere Menschen dazu zu ermutigen.
Das ist richtig. Es gibt eine Aussage von einem Weisheitslehrer Sri Aurobindo, und er wurde von Schülern gefragt, wie sollen wir mit dem Negativen umgehen? Und da sagt er, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit für den Otto-Normalverbraucher sozusagen ist, wir schauen das Negative an und nachdem wir es als real erkannt haben, wenden wir unsere Aufmerksamkeit davon ab und wenden es dem Lichtvollen zu, um das Negative nicht energetisch zu verstärken. Da stimme ich 100% zu. Es gibt aber auch noch für Fortgeschrittene, sagt er, eine andere Möglichkeit. Wir gehen in das Negative herein, so tief, und wir werden feststellen, dass am Boden des Negativen das Wirken des Göttlichen zu erkennen ist. So, das Negative hat seine Berechtigung. Ich selber muss sagen, ich glaube nicht an den Dritten Weltkrieg. Ich glaube, dass es mittlerweile gelungen ist, den negativen Kräften auf der feinstofflichen Ebene unter Kontrolle zu bekommen, also auf der feinstofflichen Ebene. Und immer mehr Leute sind da unterwegs und können das, denke ich, bestätigen. Wenn die Schlacht noch nicht gewonnen ist, so sieht es für die Menschheit doch im Moment sehr gut aus. Die können nicht mehr machen, was sie wollen, die Negativen.
Genau, ich glaube auch, wir sollten anfangen langsam mal mit einem Paradigmawechsel, weil du kannst bei allem immer eins oben raufsetzen. Wenn ich jetzt in die Quantenphysik reingehe, dann weißt du ja, gibt es ja gar keine objektive Welt, haben sie ja festgestellt, Heisenberg, Niels Bohr in den 20er Jahren. Es ist immer abhängig vom Beobachter. Die sind ja legendär, die ganzen Experimente. Wie du also an eine Sache rangehst, das wird, also Gesetz der Resonanz, du siehst die Dinge auch an. Unschärfrelation, genau. Deswegen ist ja die Frage auch, was ist es? Wir fangen aber an, sagen negativ, positiv. Ich glaube, das sind zwei Seiten einer und derselben Medaille. Wir atmen ein, wir atmen aus. Du kannst nicht immer nur einatmen und nicht nur ausatmen. Die Tür, durch die wir reingegangen sind, streitet einer mit dir, sagt, das ist der Eingang. Der nächste sagt, nein, das ist der Ausgang. Wenn ich aber sage, es ist Eingang und Ausgang. Also mir geht es um die Gelassenheit, entspannter an die Sache ranzugehen und nicht immer zu teilen.
Was ich allerdings manchmal schwierig finde, ist die Vorstellung, dass Gut und Böse gleichzeitig von Gott so geschaffen worden, weil beides eine Dualität ist. Ich sehe es eher anders. Es gibt Licht und es gibt die Abwesenheit von Licht. Also ich glaube nicht, dass Gott das Böse geschaffen hat, sondern er hat, für mich ist die Schöpfung voller Liebe. Und er hat aber den freien Willen gegeben, also auch die Möglichkeit, Gott zu leugnen, auch das Licht zu leugnen, in die tiefste Dunkelheit hineinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt die schlimmsten Dinge. Das ist also möglich in dieser Schöpfung der Liebe. Aber es ist nicht so, dass der liebe Gott quasi das Gute und das Böse gleichzeitig geschaffen hat und dass das immer auch ausgeglichen sein muss. Es gibt Leute, die sagen immer, wenn ich das Gute bestärke, verstärke ich gleichzeitig auch das Böse oder umgekehrt.
Das sind Glaubenssätze. Wir wissen es nicht, wir glauben es letztendlich. Ja. Ich sage mir, wir sitzen in einem schönen Raum im Studio hier und wenn wir die Rollen runter machen und machen hier drinnen Licht an, dann ist es hell und wenn es draußen dunkel ist und wir machen die Rollen wieder hoch, bleibt die Dunkelheit trotzdem draußen. Es ist hell. Oder umgedreht, der Raum ist komplett dunkel, wir machen einen Rollern hoch und das Licht kommt rein, das ist sofort das ganze, der ganze Raum hell. Eigentlich gibt es nur Licht. Lucifer ist der Lichtträger, Träger des Lichtes, aber letztendlich ist es auch alles nur eine Glaubenssache. Viel wichtiger ist, glaube ich, für unsere Zuschauer, was heißt es für sie selber? Ich glaube, ob was wir hier nun sagen oder die Mainstream-Medien sagen, die müssen einfach mal aufpassen auf ihre Gedankenkost. Hört sich das gut an? Ich möchte die auch jetzt gar nichts gegen euch, Frank. aber animieren, weiter hier zu gucken, obwohl für uns alle schön wäre. Wenn ihr sagt, nee, ich fühle mich damit unwohl, dann schaltet einfach aus. Ja. Aber konsumiert auch geistig die Sachen, die euch wohltun. Macht doch kein Mensch, der nimmt irgendwelche Gifte zu sich, ja, die ihn nur schaden, macht kein Mensch.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich einfach bewusst macht, dass das, was wir, das, was wir aufnehmen und was wir konsumieren, dass das etwas mit uns macht.
Genau.
Man denkt ja, wir sind ja heute so aufgeklärt und er sagt, wenn ich einen Horrorfilm gucke, das ist ja nur ein Film, das ist ja nicht echt, das macht nichts mit mir. Natürlich, es macht sehr viel mit uns. Und dann habe ich nachts Albträume und wundere mich, oder auch wenn ich Fleisch esse, es ist die Information des, des Schlachtvorgangs, der Horror, der in den Schlachthäusern geschieht, das ist im Fleisch mit drin, das nehme ich als Information mit auf. Mir das bewusst zu machen. Das ist für mich oder für den Zuschauer jetzt die Anregung zu sagen, macht euch bewusst, was ihr konsumiert. Ihr dürft, man kann sich das angucken und sagen, okay, das ist geplant und das sieht im Moment auch nicht schön aus, aber ich bleibe bei mir und ich lasse das jetzt nicht als Zukunftsvision stehen. Da gibt es ja dann wieder ganz viele, die sagen, ja, aber die Prophezeiung, guck mal, Erlmeyer und der blinde Seher von Rendsburg oder wie sie alle heißen, der hat das genau gesagt und das stimmt genau und das läuft.
Und, ist nichts in Stein gemeißelt.
Nee, eben, ich denke auch, dass wir uns klar sein müssen, dass wir Schöpfer sind und dass die Zukunft nicht feststeht und dass wir also eine andere Zukunft erschaffen können. Das können wir aber nur machen, wenn wir uns dessen bewusst sind, was geplant ist, dass es eben diese dunklen Kräfte gibt, die wollen diese Zukunft auch mit Dritten Weltkrieg und neue Weltordnung und Versklavung der Menschheit. Und das ist teilweise ja ganz subtil, was sie mit uns machen. Also die Manipulation, die ist ja nicht so, dass sie immer gleich mit einem Holzhammer oder mit einer Maschinenpistole kommen, sondern manchmal ganz mit Verlockungen, so dass man, was weiß ich, so beim Sex jetzt eher so auch das Kalte, den Schmerz auch auf einmal beim Sex, so Piercings in den Nippel und so, finde ich entsetzlich. Das sind ganz empfindliche Körperstellen. Warum muss man sich da jetzt irgendwie was reinpieksen lassen? Das ist aber so dieses kalte, gefühllose Sexualität, die nichts mit Liebe zu tun hat. Und wenn wir sagen, ach, das ist ja jetzt cool, das machen wir jetzt alle, das mache ich jetzt auch. Also einfach bewusst machen, ist das etwas, was ich wirklich will? Oder ist das etwas, was von Leuten kommt, die hier denen hier im Herzen was fehlt.
Es wird von oben vorgegeben, die Richtung. Ja. Alle Manipulationen haben einen gemeinsamen Nenner und das ist der, dass sie von einer natürlichen Lebensweise wegführen. Ja. Daran kann man jede Manipulation erkennen und natürlich dann auch vermeiden.
Bist du so positiv? Aber eben auch das Fehlen der Empathie. Also wir müssen uns klar machen, dass es vielleicht Wesenheiten gibt, die diese Qualität, die wir als Menschen haben, nicht haben. Die hier irgendwo hergekommen sind, von wo auch immer, und die in einer Entwicklungsstufe sind, wo sie nicht diesen Emotionalkörper oder diese Liebesfähigkeit oder diese Herzverbindung entwickelt haben. Und die sind jetzt hier und versuchen uns irgendwie zu manipulieren und zu sagen, ja, wenn du das mitmachst, dann wirst du erfolgreich und dann verdienst du viel Geld und so weiter. Das ist ja die Verlockung, dass man sich das bewusst macht, dass wir eben diese Qualität haben als Menschen und dass wir uns die bewahren und dass wir nicht sagen, ach, das ist, ich bin ganz cool, ich mache jetzt so Gefühlsduselei, mache ich nicht mehr mit, das ist alles kitschig, so läuft das ja.
Cool ist kalt. Kalt ist euch schon mal aufgefallen, durch Zufall bin ich letzte Woche drauf gekommen, da gab es ein Bild von Bill Clinton, haben sie veröffentlicht. Ich habe gedacht, der Mann ist uralt, ich dachte, der ist über 80, die Augen rot unterlaufen. So, und da habe ich so gedacht, Wahnsinn, er war mal, man könnte sagen, gut aussehender Mann aus der Sicht der Frauenwelt, 93, wo er Präsident wurde. Man hat ihn so ein bisschen optisch fast mit John F. Kennedy verglichen. Es ist aber kein Einzelfall. Tony Blair, auch ein charismatischer Typ gewesen, massiv abgebaut. Guck dir die Politiker an, ich sage nur Merkel und Konsorten, die sehen aus, als ob sie seelenleer sind. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, es ist fast so ähnlich wie die Sache mit Mephisto. Als ob du die Seele verkauft hast. Ja?
Haben sie?
Sie haben es wahrscheinlich auch gemacht, aber der normale Bürger würde natürlich sagen, ja, sowas gibt es, das ist ja ein Märchen. Aber der umgedrehte Fall. Ich hatte den Tag, hat zwar nicht mit dem Thema zu tun, hat mich wirklich schwer beeindruckt und seitdem habe ich meinen Sekretärin und Sekretär die Bilder mal gezeigt, teste oftmals Menschen. Und zwar, ich habe ein Bild gezeigt von Rockefeller. Der sechste Herz kriegt er jetzt mittlerweile?
Ja, mit 101.
Mit 100 noch was, okay.
Ja. Oder siebte.
Rockefeller, George Soros, jetzt Clinton auch, und die nebeneinander. wenn du das siehst, da denkst du auf den Bildern, das ist der Teufel in Person. Also die Ausstrahlung dieser Leute. Dann habe ich ihnen ein Bild gezeigt. Ach, das habe ich bei mir in meiner Tasche leider drin. Müsste ich jetzt aufspringen. Soll ich es mal machen?
Dann sag aufspringen so. Sollst du nicht.
Nee, sag ich es. Ich habe ein Video durch Zufall beim Zappen bei YouTube, weil ich sehr gerne mache, ein Video gesehen von einem alten Mann. Also du hast den nur gesehen, so zwei Krücken, den haben sie am Arm festgehalten, Treppen hochgehievt, ich habe nur so von hinten gesehen. Und dann setzt er sich so hin, der hat eine Ausstrahlung gehabt, unvorstellbar. Der hat geleuchtet wie die Sonne, also das Gesicht hat nichts zu tun gehabt mit dem Körper. So, dann dachte ich, bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt noch reden kann. Weil der Körper war eigentlich schon halb tot. Ja. Dann spricht dieser Mann so eine Klarheit, das Standing Ovation, der hat die ersten Sätze gesagt, 10 Minuten lang, musste mal vorspielen. Und wer ist denn das? Wie heißt der Typ? Albert Hofmann. Aha, wie alt ist der da? 100 Jahre alt war der da. Wer ist Albert Hofmann gewesen? Ich angefangen, mich mit ihm zu befassen. Sand. Ist der Erfinder von LSD. Genau, LSD. Santos damals gearbeitet, richtig. Und da ging es um Erleuchtung, um bestimmte Dinge. Jetzt geht es ja nicht darum, dass wir sagen, ihr sollt LSD nehmen, um Gottes Willen. Darüber hat er nicht gesprochen. Er hat aber über Bewusstwerdung gesprochen bei diesem Vortrag. Und mir war klar, wenn jemand, der auch meditiert, der östlichen Weisheitslehren sehr nah war und hat zu seiner Zeit mit, glaube ich, Jean-Paul Sartre und mit wirklich großen Denkern, hat ja auch verkehrt. Dachte ich, oh feier, ich habe die Bilder gezeigt im Büro, ihm, Albert Hofmann, Rockefeller, George Soros van Welten. Und das ist, was wir gerade besprechen. Ich habe das Gefühl, die anderen machen Pakt mit dem Teufel, so wie die Energie wird dir geraubt und du bist eigentlich wirklich nur noch seelenlos. Ich wollte es einfach mal kurz erwähnt haben, weil es hat mich fasziniert.
Man sieht es, glaube ich, jemanden an. Und es gibt eben dieses innere Strahlen, was ich auch immer wieder sehr, wo ich mich wirklich dann manchmal verlieben kann, wenn jemand wirklich so eine aus innen heraus Schau, leuchtet. Innen
außen,
das
genau,
muss nicht immer was mit äußerer Schönheit zu tun haben. Das kann eben auch im Alter, wie du sagst, passieren. Und bei anderen sieht man eben, dass sie wirklich kalt sind. Und das ist eben die Gefahr, dass wir, man kann ja Menschen auch dazu bringen, dass sie eben diese Empathiefähigkeit verlieren. Das kann durch traumatische Ereignisse, durch Drogen und so weiter. Es gibt ja das Thema Mind Control. Also man kann Menschen durch Schmerzen zum Beispiel dazu bringen, dass sie das alles abkapseln, ihr Herz unter einer dicken Panzerschicht abkapseln. Und wir haben alle in der Kindheit oder was haben wir traumatische Erlebnisse gehabt, wo wir uns irgendwo blockiert haben in der Liebe und wo wir heute eben nur noch einen leichten Abglanz der Liebesfähigkeit haben. Weil wir als Kind, was weiß ich, geimpft wurden oder Nabelschnur durchtrennt nach sofort, ist ein wichtiger Hinweis, dass man die vielleicht länger dran lässt, weil da eben eine Stunde lang eben auch noch was ausgetauscht wird. Also da sind ganz viele Dinge, wo auch wir schon traumatisiert sind und die Herzqualität gar nicht voll zum Tragen kommt, aber wir können das Herz wieder öffnen. Das ist etwas, was ich als bewussten Prozess auch betrachte, indem ich mir das einfach angucke, okay, warum empfinde ich da nichts oder warum muss ich immer weinen, wenn ich an Liebe denke oder was weiß ich, dass man sich das analysiert und sagt, eigentlich will ich ja dahin, dass ich hier ins Herz gehe, an die Liebe. Aber da ist so viel Schmerz vielleicht auch drüber, weil wir alle eben traumatische Erlebnisse gehabt haben. Und man kann eben Menschen auch gezielt in Geheimlogen oder in bestimmten Familien wird das gemacht, die werden so in Ritualen so dahin gebracht, dass sie wirklich ihre Empathiefähigkeit auch verlieren.
Wir müssen nur aufpassen aus meiner Sicht. Ich merke immer wieder, ich nenne sie mal alternative Medien oder viele sind der Meinung, wir sind ja erwacht, obwohl es ja eine Betrachtungsweise ist. Die dann sagen, da gibt es Harp, da gibt es Chemtrails und die bösen Sachen beeinflussen uns ja alle, mag ja alles sein. Ich habe so viele Leute erlebt, die unzufrieden und unglücklich sind, obwohl die ja alles schon wissen, wenn man sagt, ich weiß alles, warum? Weil sie frustriert teilweise damit sind, dass ihr Umfeld es nicht wahrnimmt. Die sagen, boah, sind die so bekloppt, seht ihr denn das nicht? Weißt du, wie oft mir das passiert? Glaubst mir. Ich werde beim Sport angesprochen, wirklich von wildfremden Menschen, die kommen an, weil sie jetzt auch auf deinem Kanal oder bei euch waren und die erzählen mir alle dieselbe Geschichte. 2008, 2009 bin ich erwacht, weil ich habe bewusst TV dies, das geguckt, aber in meinem Umfeld. Meine Arbeitskollegen sagen, du bist durchgedreht, meine Familie geht weg von mir. Dabei ist es doch so schlimm, guckt euch doch den Himmel an, die Chemtrails. Und diesen Leuten erwidere ich immer eins. Manche verstehen es auch nicht. Buddha sagte damals schon, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. Gedanken haben Energien. Und es gibt eine ganz tolle Geschichte dazu. Und zwar wissen auch wenige Leute, Zweiter Weltkrieg, Ende, Hiroshima, Nagasaki. Da gab es Tempel, und zwar Zen-Buddhismus, kommt ja eigentlich aus China, aber in Japan sind die dort sehr weit verbreitet gewesen. Und als diese Angriffe waren mit den Atombomben, Menschen gestorben sind, waren verstrahlt, gab es einen Tempel.
Die haben nichts abbekommen.
Ja. Nachweislich nicht messbar am Körper. Da stellen wir uns die Frage, der Wissenschaftler steckt in den Menschen, geht gar nicht, weil es muss so und so sein. Es ist aber eins, und da seht ihr die große Gefahr momentan bei uns. Wir sind alle wie ein Schwamm. Und wir müssen bloß überlegen, was nehme ich auf in diesen Schwamm. Wenn die aber nicht die Resonanzfähigkeit hatten dort, weil die ein ganz anderes Schwingungsfeld hatten, weil sie in Licht und Liebe waren, können sie gar nicht diese destruktive Dinge, also in Resonanz mit denen gehen. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, dass von denen, die die Strippenzieher sind, es ja gewollt ist, dass es, oder die Sexismus, diese Sachen mit der Sadomaso, dies und das, dass in die Richtung gedrängt wird, damit du die Resonanz für diese destruktiven Sachen hattest. Ich wollte es bloß mal einschmeißen. Die Geschichte, weil ich glaube,
es ist aber, positiv. Es ist messbar, wenn man ein stark rotierendes Anahata, also Herzchakra hat, dann bildet sich ein messbarer, hochfrequenter elektromagnetischer Torus. Und je stärker dieser Torus, dieses Feld ist, desto geschützter bin ich vor Krankheiten oder vor feinstofflichen Angriffen und dergleichen mehr. Und was ich noch sagen wollte, wo du gesagt hast, hier, guckt euch die Gesichter an, man sieht es ja sofort, braucht man kein Insider zu sein, wenn ich Soros sehe und diese ganzen Fratzen, möchte ich schon sagen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass George Bush Senior 10 Jahre vor dem 11. September gesagt hat, in seiner Rede zur neuen Weltordnung, es gibt 1000 illuminierte Lichtpunkte. Und damit meint er, diejenigen, die diese luziferische Einweihung haben, das heißt, sie haben eine Teilöffnung des Ajna Chakras, wo sie das Licht der niederen astralen Welten sehen und auch mit diesen Dämonen in Kontakt treten können. Mhm. Das heißt, dieses Sprichwort, die Seele verkaufen, das sehe ich nicht einfach nur als Sprichwort, okay, sondern die machen tatsächliche Pakte, die geben dir Macht und mit der Macht, die du dann hast, hoffen sie, dass du dann unheimlich viel Unheil auf diesem Planeten anrichtest und dadurch werden Schwingungen generiert, Hass, Angst, Depression, Furcht und so weiter, Panik. Und diese niederfrequenten Schwingungen dienen denen als Nahrung. Und deswegen geben sie dir Macht, weil sie wissen, also nicht dir, Gott im Himmel, also diesen Wesen, das ist eine Interaktion. Die können sich ernähren und die anderen bekommen alles, was sie brauchen, Macht, Reichtum, jede Perversion. Natürlich, irgendwann müssen sie die Rechnung bezahlen.
Aber es gab es doch schon immer im alten Griechenland, Götter und Titanen, wisst ihr doch. Götter und Titanen, die Namen haben sich doch nur verändert aus... aus Pluto wurde Plutonium beispielsweise, aber letztendlich in den alten Sagen haben die Götter immer gesiegt. Also ist mindestens mein Optimismus, den ich damit reinbringe. Deswegen versuche ich nicht zu diesen dunklen Mächten, die vorhanden sind, die Energie hinzuschicken.
Du hattest ja zu Anfang gesagt, in dem letzten Passage, das mit der Herzqualität, dass wir eben, wenn man das wirklich, dass man ein Feld um sich aufbauen kann. Und ich habe das Gefühl, du sagst, dass das im feinstofflichen Angriffe abfällt, aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, ja, dass man dann wirklich erstmal in seinem Umfeld sehr viel verändern kann. Und wenn man das bewusst macht, eben immer wieder in die Herzensqualität geht und in die Liebe geht und das Positive nährt, dass sich das in seinem Umfeld ausbreitet. Also in meinem Umfeld, muss ich sagen, habe ich eigentlich sehr viel mehr positive und liebevolle Menschen, als man heute, wenn man so ins Fernsehen oder in die Zeitung guckt, denken würde. Also die Menschen sind viel positiver. Man sagt ja auch immer, die jungen Leute, die sind alle nur noch cool und mit denen kann man nichts anfangen. Aber ich finde, da sind so viele trotzdem liebevolle Menschen
bei. Als wir denken. Ja. Wir sind viel, viel mehr, als wir denken. Das ist meine Erfahrung, die mache ich fast jeden Tag.
Und ich sehe eben, dass, obwohl das Dunkle scheinbar immer mehr wächst, auf der anderen Seite die Menschheit sich weiterentwickelt und eigentlich schon viel weiter ist, schon viel liebevoller und lichtvoller.
Auf feinstofflicher Ebene läuft das ja ab. Ja, du siehst es zwar nicht, deswegen... Wenn man natürlich nur die Medien konsumiert, dann kann man es nicht sehen, weil dann bist du letztendlich gefangen, geht ja noch weiter. Kurzen Kompliment an euch hier am Rande, habe ich noch nicht erwähnt, aber wir sind ja im spontanen Gespräch. Bei der letzten Sendung, die wir gemacht haben, wurden Fotos geschossen. Es werden ja immer wieder Fotos von uns geschossen und ich bin jetzt nicht so mit Geisterwesen, also da bin ich nicht so in dem Thema drin. Überall, hier im Studio, Habe ich die Bilder mal geschickt, ja?
Ja.
Und du hast sie gesehen, waren überall Punkte. Da sagte eine Bekannte zu mir, ist ja Wahnsinn, sind da überall Orbs. Da sag ich doch, was sind denn Orbs? Also auf gut Deutsch, könnt ihr mal googeln, was Orbs sind.
Seelenfunken.
Genau, Seelenfunken. Hier in diesem Studio kann ich definitiv sagen, scheinen überaus Geistwesen vorhanden zu sein. Ich wusste es vorher nicht. Na, du hast die Bilder gesehen, neben dir.
Ich habe die Bilder gesehen.
Vielleicht ist auch noch Staub hier irgendwo in der Luft.
Ja,
also man kann auch einfach ausdrücken, hier scheint eine sehr positive Energie zu sein. Ja. Immer am Rande muss man ja auch mal Fragen zurückgeben und seinem Team.
Absolut. Arbeitet ihr wahrscheinlich ja. Ja, ich denke, und das ist das Schöne als Hinweis auch an die Zuschauer. Was kann ich tun? Ich meine, ich kann das nicht ändern in Syrien oder mit Putin oder Dritten Weltkrieg, kann ich alleine nicht verändern. Aber ich kann in meinem Umfeld eben liebevoll agieren und auch wenn die anderen alle sagen, was, das ist ein komischer Typ oder so, ich merke, dass das zurückkommt, dass die Menschen das suchen eigentlich, dass sie diese Qualitäten auch suchen und dass sie da ist. Also
wir haben verlernt, Danke zu sagen, einfach mal Danke zu sagen. Ja. Wann haben wir letztes Mal Danke gesagt? Zu wenig. Danke für den Tag. Weil du stehst, die meisten Leute stehen auf, schauen in den Spiegel und sagen, oh, schon wieder ein Tag. Sehen aus, als ob sie permanent Sodbrennen haben, wenn sie schon früh reingucken. Ja, dabei ist es ein neuer Tag, der uns geschenkt worden ist. Und das hat nichts mit irgendwelchen Positivdenken zu tun. Das ist einfach mal die Realität. Wir haben es verlernt. Einfach mal sagen, danke, dass du da bist. Danke, dass wir hier sein dürfen und so weiter.
Danke, dass die Sonne scheint.
Es sind manchmal kleine Dinge. Ja, sagt man ganz klar, die Leute wollen Insider-Sachen hören. Eine kleine Geschichte am Rande. Wann haben wir letzte Mal, also was gegeben? Viele Leute machen den Fehler, die geben etwas. Kenne ich so aus der Familie. Und ich habe dir jetzt was geschenkt und jetzt musst du aber auch Danke sein, jetzt musst du es. Also im Zen-Buddhismus sagt man immer, der Gebende, der hat Danke zu sagen, dass er geben darf. Das ist völlig andersrum, ja? Weil das hat mit Ehrlichkeit und Herzenswärme nichts zu tun, wenn ich von dir was erwarte, weil ich dir was gebe. Und da passieren natürlich so kleine Wunder, die passieren regelmäßig bei uns. Ich sage also immer eine ganz kleine Geschichte, wenn ich darf, sehr simple Sache.
Zeit läuft.
Da gibt es bei mir in der Nähe so einen Fischladen, also so ein Fischgroßmarkt, aber ist total super rustikal. Du sagst, den und den Fisch, die Köchin kommt an und bringt den noch an den Tisch so. Und kostet 14,90 Lachs, den ich mir dann mal hole. Und wenn die da ist, zahle ich immer 99. Und irgendwann, darum ging es, kam ich an und sie geht nach hinten in die Küche und da kam eine andere Verkäuferin, ich zahle 14,90. Sie kommt irgendwann zu meinem Platz, machen wir die Kurzversion, die ursprüngliche Köchin, und guckt mich so an und sagt, heute hast du ein bisschen viel bezahlt. Ich sage, das ist der normale Preis bei euch. In der Hand hat sie irgendwann die Knö, drückt mir was in der Hand. Ich sage, 10 Euro. Ich sage, danke, danke. Also warum, wieso, weshalb? Nein, ich wollte auch mal, weil du bist ja mal so nett und so weiter. Ich bin sofort rübergegangen zum Blumenladen. Aber nicht, weil einer, intuitiv, das war ein Samstag, werde ich nie vergessen. Gehe zu dem Blumenladen, ein Floristenstrauß hieß der sogar. Hab den teuersten Strauß genommen, nicht irgendeinen Strauß.
Florist.
Geh rüber. Geh hin, steh mit dem Strauß da, sie guckt mich an, so hat sie noch nie gesehen, wie ein Engel. Da ist fast eine Träne rausgekommen. Ich sage, ich wollte einfach nur mal Danke sagen, weil ich fühle mich so dermaßen aufgehoben bei euch, hier bei euch zu essen, weil ich merke, dass ihr mit Liebe kocht und nicht einfach hinknallt. Die hat sich nicht mal eingekriegt, die Frau. Und da geht es nicht darum zu sagen, haha, ich mache das, damit ich nächstes Mal auch nur 10er zahle und habe 5 Euro gespart. Und da habe ich in dem Moment was gespürt. Ich werde den Tag mein ganzes Leben nicht vergessen. Wisst ihr, warum nicht? Weil kurz vorher kam der gelbe Brief. Ihr kennt ja die Problematik, die bei mir GZ-mäßig abläuft. Der kam an, zugestellt, unterschrieben, wo drin stand, letzte Möglichkeit, Sie haben zu zahlen bis zum 15. September. Andernfalls werden wir gegen Sie mit den Zwangsmaßnahmen beginnen. Ich war völlig am Ende, bin gerade auf dem Weg zum Training eigentlich. Ja. Und dann kommt die Sache mit dem Fischladen. Und danach habe ich selber gespürt, die Energie dieser Frau. Ja. Ich kam nach Hause und Alter, was ist denn los mit dir? Bist du so gut drauf, Heiko? Das meine ich damit. Man muss auch geben. Genau. Und dann kommt die Sache auch zurück. Deswegen wollte ich mal kurz diese Fischsache einschmeißen.
Ja, und das mit dem gelben Brief ist natürlich genau da so, wie die Matrix funktioniert. Die basiert auf Angst. Ja. Also ich weiß, wie du dich dann fühlst, weil ich das natürlich auch kenne. Also du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Und das ist im Grunde, wenn man das nicht bearbeitet und sich anguckt, wieso sollte ich Angst haben vor denen? Was bilden die sich ein, dass sie sich über mich stellen? Ich bin ein geistiges Wesen. Und wenn ich mir das immer wieder klar mache, dass ich eben nicht in die Angst gehe. Das ist ja, wir sehen es ja im Gesundheitswesen, basiert ja ganz vieles auf Angst. Ich lasse die Kinder impfen aus Angst, dass sie krank werden. Ich lasse Vorsorgeuntersuchungen machen. Die meisten Menschen, ich nicht. Ich war ewig nicht mehr beim Arzt. Aber das basiert eben alles auf Angst und es wird Geld mitverdient im Gesundheitswesen, nicht damit Leute gesund zu machen, sondern sie krank zu halten. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man sagen, okay, das ist so, aber das muss ich ja nicht mitmachen. Also ich gehe dann immer wieder in mich hinein, in mein zentriere mich in mein Herz oder wie auch immer und versuche dann eben auch die Ängste mir anzugucken und zu überwinden und zu sagen, also ich möchte diese Matrix durchbrechen, indem ich einfach nicht mehr auf diese Angst reagiere und das einfach auch nicht mehr alles konsumiere, was sie uns vorsetzen. Weil, wie du genau richtig gesagt hast, wir konsumieren es freiwillig regelmäßig, oder die meisten machen es regelmäßig, schalten den Fernseher ein, zappen hin und her und kriegen solche Energien rein und dann wundern sie sich, dass es ihnen schlecht geht.
Ein großer asiatischer Kampfmeister, wenn ich es noch kurz erläutern darf, der sagte schon vor hunderten von Jahren zu seinen Schülern, wenn der Wind reinbläst in den Wald, sei wie ein Grashalm und nicht wie ein Baumstamm. Weil der Grashalm, der bewegt sich so, wie der Wind sich bewegt, also elastisch. Aber der Stamm, der bricht. Und die meisten sind aber starr, wie ein Baum. Das heißt, ich kämpfe jetzt dagegen, ich lasse mir von denen nichts sagen. Du bist sofort in einer Interaktion drin. Das meine ich mit diesem gelben Brief. Wir haben ja eins gemacht. Als die bei mir im Juni kam, hat auch meine Sekretärin angerufen und hat gesagt, okay, wir rufen an, weil wir einen Termin vereinbaren wollen, weil sie Herrn Schramm verhaften können. Weil die haben ja gesagt, okay, ich komme in Erzwingungshaft, weil ich doch mich durchgestellt habe. Die wussten nicht, was sie sagen sollten. Wann? Wir rufen nur an, weil er ist viel unterwegs, immer beruflich bedingt. Wann können sie kommen, damit sie nicht alleine... Das ist eine riesige Geschichte draus geworden. Im Internet haben wir es kommuniziert. Der wusste nicht, ich melde mich in einer Stunde. Damit kommen die gar nicht klar. Hier geht es gar nicht darum, dass dieser Mann oder die Frau unser Feind ist. Überhaupt nicht. Sie machen den Job nur aus Angst, aber ich muss doch nicht in diese Angstschwingung mit reinnehmen. Ich kann sie doch im Arm nehmen und sagen, Dankeschön, dass du da bist, ist okay. Und nicht überheblich, ich bin besser als du.
Mache deinen Feind zum Freund, klar. Diese Leute, diese Beamtenschaft und Staatssekretäre, diese Positionen im mittleren bis höheren Bereich, die müssen erkennen, dass als die Titanic untergegangen ist, auch die erste Klasse mit abgesoffen ist.
Die machen Stühlerücken gerade auf der Titanic.
Ja, aber was können wir konkret machen? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und es hat sich herausgestellt, dass Deutschland das Land ist, das das Potenzial hat, sich als erstes daraus befreien zu können. Also wenn es Deutschland nicht schafft, dann schafft es kein Land. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass dieses Potenzial entfaltet werden kann. Und ich glaube oder fühle, andere Länder warten nur darauf, dass einer mal richtig ausbricht und hinterher kommt Frankreich und alle anderen Länder. Dann wird das wie ein Domino-Haus zusammenfallen. Und in diesem Zusammenhang, wenn wir in die Herzenergie gehen, dann sind wir nicht mehr lecker für andere feinstoffliche Kräfte. Und dann fangen an, diese ganzen Hierarchien wie Dominosteine in der Vertikalen umzufallen.
Ich denke, wir leben auch in einer Zeit, wo ganz viele Wesen hier inkarniert sind, die extra jetzt hier inkarniert sind, Lichtwesen, die gesagt haben, ich will in dieser Zeit, in der es so auf der Kippe steht für die Menschheit, jetzt hier dabei sein und hier mein Licht verbreiten. Und das, man muss das gar nicht öffentlich machen. Das ist eben etwas, das kann jeder für sich zu Hause machen. Eben
in die Waagschale werfen, ja.
Und es ist, ich glaube, es ist sehr viel mehr Licht da als Dunkelheit. Auch wenn im Moment das so aussieht, weil die ganzen dunklen Sachen ans Licht kommen. Aber das ist nur der Eindruck, den wir jetzt bekommen, dass es immer schlimmer wird, weil wir sie jetzt sehen. Die Dinge waren ja früher auch da, wir haben sie noch nicht gesehen. Jetzt kommt jeden Tag kommt was Neues, Dunkles ans Licht. Dadurch denken wir, es wird immer schlimmer, aber ich glaube, das ist nur ein Zeichen des Wandels und ich bin ganz optimistisch, dass wir das auch in eine positive Richtung
kippen. Der Schatten nimmt zu, weil das Licht zunimmt, ganz klar. Und wenn man das verstanden hat, dann verliert man jegliche Angst.
Sehr, sehr guter Vergleich, wo Licht ist, auch Schatten. Nur so ist es, ganz einfach zu erklären. Und wir sind in der Zeit des größten Umbruchs, den es wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gab. Und wenn man überlegt oder darüber nachdenkt, das Wort Esoterik hat ja auch so ein bisschen fahren Beigeschmack. Kann mich noch entsinnen, Mitte der 90er Jahre war ich in Berlin unterwegs, um einen bestimmten Laden zu finden, wo es in diesem Bereich, auch die Bücher, die wir vorhin genannt hatten, alle, wo es die gibt. Ich habe einen Laden gefunden in Schöneberg. Ich will damit nur sagen, mittlerweile ist es so, du gehst irgendwo in einem Supermarkt, kannst Buddha-Figuren kaufen. bei Lidl irgendwo. Ja, ja. Das heißt also, ich war im Baumarkt den Tag, habe ich irgendein Buch über Buddhismus gesehen, bei Bauhaus, dachte ich, oh Gott. Aber das ist eine positive Botschaft. Ja. Die wollen natürlich die Sachen auch befriedigen. Aber auf der anderen Seite,
ist ein Bedarf da.
Ja. Wie du schon sagst, es ist ein riesen Bedarf da. Und man versucht natürlich, die Menschen abzulenken. Also ich bin der Meinung, Planet des freien Willens, die Leute sollen selber entscheiden, wollen sie weiter gucken oder nicht. Ich würde sagen, zieht mal einen Stecker raus für ein paar Tage und guckt, ob ihr euch besser fühlt. Und wenn der Zwang da aber da ist, man muss immer anmachen, dann sollte man sich mit Süchten auseinandersetzen, was eigentlich Sucht ist. Weil Sucht ersetzt nur die Suche. Wir sind letztendlich alle nur Suchende.
Und wir haben eigentlich alles, was wir suchen in uns.
Ja, nur wenn du, also ich habe den Fernseher schon 95 entsorgt. Mhm. Wenn, das ist wie ein Ritual, dann braucht man ein Ersatzritual. Und das war dann bei mir Lesen. Okay. Und da habe ich gemerkt, oh, ich komme ja, komm wieder zu mir. Ich werde auf einmal klarer im Kopf. Einfach nur, ich habe nichts mehr aus der Kiste konsumiert.
Ja.
Und dann noch viel in der Natur und selber mir Gedanken gemacht. Also auf das betreute Denken ganz verzichtet. Ne? Betreutes Wohnen ist okay, betreutes Denken ist äußerst fragwürdig.
Ja.
Und natürlich ist der Fernseher nichts Negatives. Ne? Wie auch Krishna in der Bhagavad Gita sagt, nichts in der materiellen Welt ist negativ oder positiv. Es kommt darauf an, welches Bewusstsein damit hantiert. Man kann es mit dem Messer jemanden umbringen, man kann aber auch Apfel schälen und teilen.
Messer ist
und genauso ist ein Fernseher oder die Massenmedien. Aber die Massenmedien werden zurzeit knallhart missbraucht. Sie sind nahezu zu 100% in den, jetzt sind wir praktisch wieder an der Ausgangslage bei deiner Fragestellung, Frank, in den Händen der Negativen. Und deswegen will ich, solange das so ist, verzichte ich drauf. Und informiere mich mit alternativen Medien. Und da haben wir in Deutschland wirklich sehr viel mehr als nach meiner Information als in anderen Ländern.
Das stimmt.
Hast du noch was, was den Zuschauern mitgeben wollen?
Ja, nee, ich habe die Frage, wie definiert ihr denn eure Zielgruppe? Also wen wollt ihr bzw. glaubt ihr zu erreichen? Mit welchem Zweck bei euren Kanälen?
Also ich hoffe, dass es immer mehr werden. Es ist eben die Suchenden, die merken, dass sie hier überall belogen werden, dass sie. Es ist ja so, als ich jung war, gab es eigentlich niemand, an dem ich mich orientieren konnte in einem positiven. An wem soll man sich dann heute orientieren? An Merkel oder an James Bond oder an ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, wer ist denn eine Orientierung für mich? Also ich habe eigentlich immer jemand gesucht, wo ich sage, Mensch, der steht für Wahrheit ein und der strahlt irgendwie was aus. Der hat eine Kraft, die jetzt nicht äußerlich ist, sondern eine Ausstrahlung, die ja für das Reine, das Wahre ist, für die reine Absicht auch. Und sowas habe ich gesucht. Ich kann nicht sagen, dass ich heute sowas eine Orientierung bieten kann, aber ich versuche es und ich hoffe, dass immer mehr Zuschauer merken, dass das fehlt und das vielleicht auch irgendwo finden. Ich weiß es nicht. Was ist deine Zielgruppe?
Ich würde sagen, so direkt habe ich keine Zielgruppe, weil Ziel heißt ja, du musst ein Ziel haben. Ich nenne das immer absichtsloses Handeln. Frank hat es damals mitbekommen, wie die Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist. Letztendlich sind die Dinge, sage ich immer, kommen zu dir, du kommst nicht zu den Dingen. Das heißt im Klartext für die Zuschauer, wer aufgrund seines jetzigen Bewusstseinsfeldes in der Resonanz gerade ist, der wird auch sagen, durch Zufall habe ich beim Subben Bewusst TV, Nuvisu oder Schrank TV oder deine Sache gesehen. Aber es gibt keinen Zufall. Also die Sachen fallen ihm zu, so wie man sagt, das Buch öffnet dich und du nicht das Buch. Das bedeutet, ich glaube aber felsenfest daran, dass immer mehr Menschen kommen. Also bei mir ist es von dem 18-Jährigen über Arbeitslose, über schwerreiche Unternehmer, das ganze Programm. Aber ich setze mich nicht hin und sage, ich möchte jetzt die und die Zielgruppe irgendwie dabei ansprechen. Ich glaube, das ist die falsche Intention dabei. Aber eins ist mir wirklich wichtig. Wenn wir heute sitzen und mal so eine Anmerkung an unsere Berufskollegen, ohne Namen zu nennen, die sollen einfach mal ihr Ego über Bord schmeißen und mal drüber nachdenken, dass man mal zusammen was macht. Es ist immer wieder der Fall, ich höre es immer wieder, Selbstdarsteller, die dann sagen, nee, mit dem spreche ich nicht, weil der ist ja aus meiner Sicht ein Rechter und stellen sich aber als Friedensaktivisten hin und nee, mit dem rede ich auch nicht aus den und den Gründen. Das ist lächerlich, wirklich, es ist lächerlich.
Da sieht man immer noch wieder die Manipulation.
Es bringt keinen Menschen weiter, wirklich. Ja. Lächerlich. Wir, so wie wir machen nur unsere Sache, die Zeit ist wirklich, tut mir leid, aber das Denken der alten Zeit, in der neuen Zeit, das ist die Erkenntnis des heutigen Tages. Wir haben mehrere Interviews geführt und das war ja auch nicht geplant. Das ist ja gerade so entstanden, dieses Gespräch. Immer wieder sind diese spirituellen Aspekte mit eingeflossen, dass wir letztendlich, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Das ist einfach mal ein Gesetz. Ja, das ist bei jedem Körper, bei allem so. Und wenn wir aber mal endlich anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was uns verbindet und uns trennt, können wir auch in den alternativen Medien viel, viel, viel mehr erreichen. Und das nur mal zum Nachdenken für unsere Berufskollegen. Hm. War mein Schlussstatement.
Du beendest quasi schon die Sendung für
das,
mich.
Ja, du kannst weiter. Du gar nicht machen. Und mein Englisch, du kannst natürlich noch weiter durchziehen.
Das wird rausgeschnitten.
Nein, ja, ich hatte ja gefragt, Zielgruppe, also ist, ihr habt die sozusagen nicht. Ich denke da schon drüber nach. Gerade wird bei dem Gespräch ja auch wieder deutlich, auf der einen Seite die Frage Aufklärung, ja, die tut aber manchmal halt auch wirklich weh, kontra dem, diesen Sachen gar keine Energie schenken.
Genau.
Ja, fast super das zusammen, was du vorhin gesagt hattest, dass man,
jetzt habe ich glaube ich irgendwie einen Faden verloren,
wie war das nochmal?
Weißt du auch nicht mehr.
Doch, ja, ich weiß nicht, was er meint. Man ist dann sozusagen aufgeklärt, ja, damit man die Sache für sich auflösen kann, aber man muss halt erstmal irgendwie da drauf schauen. Ja. Weil ansonsten lebt man ja in der Ungewissheit und die Ungewissheit ist ja gar nicht in der Lage, dieses Gelassenheitsgefühl hervorzubringen. Mhm. Ja, nur der Wissende kann sich ja zurücklehnen und sagen, gut, es sieht nicht rosig aus, aber ich kann trotzdem gelassen damit umgehen, weil das ist ja eigentlich die Lebenseinstellung.
Ja, klar.
Ne? Aber da gehört ja aber auch erstmal der Weg da durch. Ne?
Du hast dich ja auch
wie Erz. Eben. So, und
den Prozess kann jeder nur selber machen. Wir können dazu anregen. Ja,
die Frage ist, muss den jeder selber
machen? Muss man den machen? Aber wenn es jemand, wenn jemand auf der Suche ist und die Menschen suchen alle irgendwo, dann kann man vielleicht eine Orientierung geben, aber wie gesagt, wir können nur was anbieten und vielleicht sagen, ich habe mich da 20 oder mehr Jahre mit beschäftigt und bin zu dem und dem Schluss gekommen, aber jemand anderes hat, kann das ganz andere. Das ist ja das Schöne, jeder ist ja frei, die Dinge anders zu sehen. Es wird ja nichts vorgegeben und ich sage nicht, ich habe die Wahrheit, sondern ich suche sie. Und hier sehe ich sehr viel Unwahrheit und sehr viel organisierte Unwahrheit. Und deswegen versuche ich dem was entgegenzusetzen. Und mehr kann ich nicht mit meinen Mitteln nicht machen.
Ich finde noch was dazu, wenn ich mal sagen darf. Wir sind natürlich permanent in der Wertung. Ne? Wir sagen, wir bringen die Wahrheit, ist die Unwahrheit. Ich würde immer ein Stück weitergehen. Jeder kann machen, was er will. Aber ich muss der Sache keine Aufmerksamkeit geben. Ja. Interessant finde ich aber immer bei all diesen, bei dieser Diskussion, dass die Leute, also wo wir sagen, die auf der anderen Seite stehen, vehement versuchen, alle anderen zu bekämpfen. Beispiel Impfen. So, jetzt wurde doch mal gesagt, also die Leute, die ihre Kinder nicht impfen lassen, das ist eine Gefahr für die Gesellschaft, geht gar nicht, ganz schlimm. Da ist ja Hirschhausen, dachte ich, werde nicht mehr, ich fand den mal ganz interessant, der hat ja auf schlimmste Art und Weise in so einer Talkshow mal drüber hergezogen, über die Leute, die nicht impfen. Ja, ja. Und da habe ich mal so die Frage gestellt, so die Impfkritiker, die sind alle relativ entspannt, ist nicht übrigens mein Thema jetzt, die Impfen, aber ist mir sofort aufgefallen, die reden drüber und die anderen kämpfen ohne Ende und da braucht man eigentlich nur eine Frage stellen. Und ich sage, Moment mal, eine Frage, wenn ihr so überzeugt seid von euren Impfungen, warum sollen eigentlich jetzt mein Kind, was nicht geimpft ist, Gefahr für eure Kinder sein?
Die alle geimpft sind.
Ja, die sind doch geimpft. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja. Und das ist, was ich meine. Ja. Es wird wirklich so manipuliert und man soll einfach mal anfangen, alles, ich würde sagen, hinterfragt alles. Buddha sagte, nichts ist wahr, alles ist wahr. Einfach mal anfangen mal zu hinterfragen. Und wenn ich nicht anfange, kann ich keine Entwicklung machen.
Vor allem die Frage ist eine besonders gute Frage, weil wenn man nämlich wirklich anfängt, darüber nachzudenken, wie dieser Widerspruch, mit dem ja die ständige Impfkommission ja argumentiert, dass die ungeimpften Kinder die geimpften Kinder gefährden, ist ja die Begründung, da wird ja mit dieser 0,7% Impflücke argumentiert. Und zwar die Kinder, die, deswegen wird ja doppelt geimpft. Zweifachimpfung ist deswegen, weil die erste Impfung nur bei 96% funktioniert. Und um die 4% Lücke zu schließen, gibt es die Zweitimpfung. Aber für alle. Weil man weiß ja nicht, wer zu den 96% gehört.
Also was? So,
und da kommst du, wenn man sich mal damit befasst, wie das eigentlich abläuft, wie die Vorschriften sind und so weiter, da stehen dir wirklich die Haare zu Berge.
Genau.
Und die Leute, die so impfkritisch oder die Impfkritiker so vehement bekämpfen, wie du es gerade gesagt hast, so völlig unentspannt. Die argumentieren so unentspannt, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, worüber die reden.
So sieht's aus.
Und deswegen müssen die auch so keifen in den Talkshows. Und wenn da Hans Tolzin daneben sitzt, ja, und er ist ja auch kein Impfgegner, er wird ja immer als Impfgegner präsentiert, er ist Impfkritiker, ja, der sagt, ich weiß es nicht abschließend, ich präsentiere hier nur die Fakten, soll jeder selber denken. Aber wenn man sich das wirklich unvoreingenommen anguckt, dann stellt man fest, ich weiß nicht, wo er sich irrt. Das ist mein Problem dabei. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Aber ich kann nicht erkennen, wo er sich irrt, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt.
Ich finde noch ein schönes Beispiel, was schon ein bisschen zurückliegt, ist nämlich das mit der Schweinegrippe. Mhm. Nämlich, dass meines Erachtens da der Plan war, wir machen so viel Angst, dass sich 80-90% der Bevölkerung freiwillig impfen lassen. Und dann kann man sagen, die 10-20%, die nicht freiwillig sich impfen lassen, die müssen zwangsgeimpft werden, weil die sind ja eine Gefahr für alle anderen. Mhm. Aber komischerweise hat das überhaupt nicht funktioniert, weil ganz viele Leute...
Keine 10%. Hat funktioniert für die Industrie.
Ja,
Smile schon. Klein hat schön die Gelder bekommen. Die hatten ja, die
klar, das Geschäft ist gemacht, aber es geht ja nicht nur ums Verkaufen. Also mit den Impfungen bringst du ja auch
die Energie. Ich glaube, in dem Fall ging es tatsächlich nur ums Verkaufen.
Ja,
also
Konjunkturprogramm.
Man kann da natürlich noch mehr hier reininterpretieren, Bevölkerungsreduktion und so.
Mir geht es um Nachdenken. Die Leute sollen mal anfangen, Sachen zu hinterfragen, weil da könntest du, da sitzen wir morgen früh noch da und meine Augen hängen runter wie bei Horst Papa, bei Derek. Sag mal. Aber ganz kurz, weil nur eine simple Sache, einfach in Zukunft mal hinterfragen, ob nun dieses Impfargument vor Schweinegrippe war immer Vogelgrippe, könnt ihr euch erinnern, werdet niemals vergessen. Bei uns, auf unserem Dörfchen, wo ich da wohne, in der Nähe ist ein Italiener. Und der ist wunderschön am Wasser, traumhafte Gegend. So, komm dort an, kam aber nicht zum Italiener, warum nicht? Da war wie so ein Bauband, was er erkennt, abgesperrt. Ja. Ne? Und da, so ein Band kennt er, da stand da da stand einer vom Ordnungsamt. Ich sag, ich wollte eigentlich da, nee, geht nicht, gesperrt. Warum? Weil hier wurde ein Vogel gefunden, der hat Vogelgrippe. Da habe ich so, in dem Moment, ist schon Jahre, ist mir ein Licht offen, dachte ich, Wahnsinn. Also der Vogel ist ja irgendwie da gelandet, aber vorher muss der irgendwo anders auch mal gelandet sein. Also der Vogelgrippe hatte, ist jetzt hier gelandet, deswegen darf ich jetzt nicht dahin. Aber wenn es wirklich die Vogelgrippe geben könnte, war der vorher auf diversen Grundstücken. Dieser Schwachsinn, also ich will damit doch nur zu unseren Zuschauern sagen, fangt bitte an, Dinge zu hinterfragen.
War das nicht irgendwie so, dass 7 Kameras und wirklich alle Abendnachrichten über diesen sterbenden Schwan da
aussehen?
Grandios.
Ja, da sieht man, wie man verarscht wird. Und wie gesagt, man muss es ja nicht mitmachen. Ich denke, das ist die Botschaft, dass man alles hinterfragt und dann sagt, ich ziehe mir das hier immer rein, ich sehe, dass es das gibt, aber ich bleibe bei mir.
Okay.
Ich denke auch, dass wir bei diesen ganzen Themen immer darauf hinweisen sollen, das einfach sachlich, unemotional zu beobachten, ohne Angst. Ich glaube, Jose Agül hat gesagt, der den Meyer-Kalender großteils dechiffriert hat, ab 2012 wird eine Zeit kommen, ich kann nicht die Meyer ausdrücke, aber im Prinzip Licht auf das Dunkel, also sehr viel wird hochkommen. Dann kommt der Zusammenbruch, im Sinne von Crash nehme ich sehr stark an. Mhm. Und dann kommt die Transformation und am Schluss die Heilungsphase. Und wenn wir uns das klar machen, auch dass wir, also wie der Ablauf sein wird und dass wir ewige spirituelle Wesen sind, dann können wir völlig frei entspannt. Von Angst und entspannt mit unserer Arbeit weitermachen, froh Gemut, nach oben verbunden und mit viel Herzensenergie und Liebe.
So machen wir das.
Machen wir das?
Ja, bin dabei.
Der Ausgang ist innen.
Gutes Schlusswort, dem kann man dann, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ich wollte jetzt vielleicht noch sagen, vielleicht guckt uns Andreas Klaus von da oben zu und sendet uns seine positiven Energien. Vielleicht arbeitet er jetzt sozusagen von der anderen Seite der Tür.
Das kann gut sein.
Für unsere Sache.
Ja, sehr gut. Das ist ambient.
Schön, dass
Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Kommen. War eine interessante Runde. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Die Varroamilbe, die nistet sich unten in den Waben unten drin ein und die lebt dann von dem Futtersaft, was eigentlich den Maden gegeben wird. Und wenn gerade kein Futtersaft da ist, was die Varroa braucht, dann beißt sie auch mal in die Made rein und beißt ihren Stücke ab. Und dann sind das die Krüppelbienen, die dann schlüpfen, die keine Beine haben oder keine Flügel oder je nachdem, wo die Varroa-Milbe gerade reingebissen hat. Deswegen müssen wir Imker im Herbst dafür sorgen, dass es keine Varroa-Milbe im Bienenkasten gibt oder annähernd keine. Dann habe ich Anfang Oktober eine gesunde Brut, die schlüpft und mir meine Winterbrut macht. Brauchst du Futter, damit die Wege möglichst kurz sind, brauchst Pollen, damit die Immunstoffe da sind und dann kann diese Traube überleben. Hier in so einem Kasten haben wir 60.000 Bienen drin, davon fliegen 30.000 Bienen jeden Tag aus. Jede geht auf mindestens 120 Blüten bis 150 Blüten jeden Tag. Ja, dann kannst du mal hochrechnen, wie viele Blütenbesuche das sind und wie viel Bestäubungsleistung das ist.
Dann würden wir keine Honigbienen haben, dann ist der Obstertrag entsprechend schlecht, weil einfach die Bestäubung fehlt. Deswegen sehe ich den Hauptwert eines Bienenvolkes schon in der Bestäubertätigkeit und nicht in der Honigproduktion oder in der Wachsproduktion. Ich denke, die Mehrzahl der Verbraucher weiß das gar nicht, weil die Mehrzahl der Verbraucher sich mit Umweltfragen nicht auseinandersetzt, sondern halt sich vorstellt, ich kaufe das im Supermarkt.
80% aller Nutzpflanzen werden von den Bienen bestäubt. Das heißt, wenn die Bienen massiv zurückgehen, dann ist das ein viel größerer Schaden für die gesamte Landwirtschaft als der Verzicht auf entsprechenden Einsatz bienengefährlicher Pestizide.
Es ist immer so, wenn sich eine Katastrophe auftut, dass diejenigen, die auf diese Katastrophe hinweisen, zunächst einmal nicht ernst genommen werden. Es war ja beängstigend. In der Natur war absolute Totenstille. Es flog keine Hummel mehr, es flog keine Wespe mehr, es flog keine Wildbiene mehr, es flog kein Schmetterling mehr. Nirgendwo. Es war alles tot.
Man schiebt das also seit 2003 immer auf die Varroa. Aber selbst wenn wir beweisen können, dass es also nicht die Varroa ist, dann erklärt man uns, es könnten Viren sein. Und wenn wir beweisen können, es sind keine Viren, dann können es andere unerklärliche Sachen sein.
Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen des Saatguts gekommen. Und dafür braucht man systemische Pflanzenschutzmittel, das heißt, dass die Pflanze das Mittel aufnimmt, in der ganzen Pflanze verteilt und das Gift dann auch im Pollen und im Nektar ankommt. Die Firma Bayer hat sich ja bereitgestellt, aus der Portokasse 2 Millionen locker zu machen, um dann eine kleine, würde sagen, Schweigegeld oder Beruhigungsgeld zu zahlen.
Das Unternehmen stellt den betroffenen Imkern 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Allerdings unter der Bedingung, dass die Imker zukünftig auf Schadensersatzforderungen verzichten.
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens das Ruhen der Anordnung angeordnet.
Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass die Konzentration, die anschließend oder nach dem Auswachsen der Pflanze im Pollen und im Nektar auftreten können, eine solche Schädigung nicht hervorrufen kann.
Wenn Sie die Bienen anschauen, die da liegen, die zittern, die zappeln noch, die leben noch, die ist nicht tot. Die Biene, die bewegt so lange ihre Füße, bis dieses Nervengift aus ihr raus ist. Das heißt, wenn die Biene richtig tot ist, ist von dem Nervengift fast nichts mehr in ihr drin. Ja? Bienen und die Arbeit des Imkers ist das Zeichen, dass draußen was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und wenn die Imker sagen, wir haben Probleme mit unserer Biene, dann müsste eigentlich die Naturschutzverbände, Greenpeace und alle, die müssen sofort aufstehen und sagen, was ist denn los?
Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in die Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr.
Ich sage es mal so deutlich, Seehofer ist zurückgepfiffen worden durch den Vorstandsvorsitzenden der BASF über die Kanzlerin. Also ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der Gentechnik, ne, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland hätten.
Und es ist Zeit, dass wir aufstehen, dass hier umgedacht wird Und es ist auch Zeit, dass wir konkrete Lösungsvorschläge, wie man aus diesem Dilemma wieder herauskommt, durchsetzen.
Also, dass wir jetzt überhaupt alle aufgeschreckt wurden zum wiederholten Male, dass es ein Problem gibt mit Pestiziden, liegt nur daran, dass wir halt Imker haben, die erwerbsmäßig Honig machen und die ihre Bienen gut beobachten und die halt tote Bienen vor den Bienenkästen haben liegen sehen. Wir haben aber auch das gleiche Sterben vollzieht sich im Stillen im Bereich der Wildinsekten und hier ist die Dunkelziffer ja ganz enorm. Wir wissen gar nicht, wie viele Bestäuber zu Tode gekommen sind.
Man könnte darüber diskutieren, aber das ist nicht meine Aufgabe, ob jetzt zum Beispiel durch andere Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft, etwa durch einen häufigeren Fruchtwechsel, eine Beeinträchtigung durch Schädlinge reduziert werden kann. Das stelle ich dahinter, haben Sie den falschen Gesprächspartner. Aber derzeit müssen wir leider damit leben, dass die erheblichen Ausfälle sowohl im Mais als auch im Raps ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln heute noch nicht zu bändigen sind.